Ja, guten Morgen. Schön, Uli, Manfred, dass ihr dieses Lied gespielt habt und dass ich es nicht ausgesucht habe zum Singen. Es ist mir schwer gefallen, weil es so hervorragend zu unserem Thema passt. Und ich dachte, na ja, der Klassiker, der passt immer. Gut, dass wir einander haben. Schön, dass ihr es jetzt so mit eingebracht habt. Ja, gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir alle hier zusammen sind. Dass wir miteinander Gottesdienst erleben können, dass wir miteinander feiern können, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott, unserem Vater, ja, mit Jesus sowieso und mit dem Heiligen Geist und untereinander. Ja, die kommende Woche, die vor uns liegt, die hat den Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8. Aus der Hoffnung für alle lese ich. Denn nur durch seine unverdünnte Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Das alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Wir haben in der Familie immer ein riesengroßes Weihnachtsfest und da gibt es eine Tradition. Wir haben eine Geschenkverpackung mal von jemandem bekommen, von einer lieben Freundin. Das ist so ein Fließsack. Und da ist ein Knopf drauf und dann fängt es an zu lachen und zu rumoren. Und dieser Lachsack, der sagt dann, ja, ja, er sieht das Geschenk, er nimmt es, er packt es aus und er freut sich. Ja, ich hoffe, dass wir uns auch freuen, so richtig freuen über dieses Geschenk, das uns Gott macht. Mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, jetzt auch hier mit seiner Gegenwart. Gott ist ein großzügiger Schenker. Seine Liebe gibt es ohne Vorbehalte, ohne Vorbehalte, ohne Vorleistung. Aber die Liebe Gottes bringt noch andere Geschenke mit sich. Güte, Gnade, Errettung durch Jesus Christus. Ein neues Herz, neue Gedanken durch den Heiligen Geist, Treue und die Gemeinschaft mit ihm und untereinander. Ja, zu diesem Gott, der uns so sehr lieb hat und der uns mit Gemeinschaft beschenkt, großartig beschenkt, zu dem wollen wir beten. Und es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Vater im Himmel, hab Dank für deine Geschenke, die du uns gibst, jeden Tag neu. Aber besonders Dank für das Geschenk deiner Gnade, deiner Barmherzigkeit, dass du uns errettest, ohne dass wir etwas dafür tun müssen, außer deinem Sohn Jesus Christus, der sein Leben für uns gelassen hat, zu vertrauen. Danke, dass du uns Gemeinschaft gibst mit dir selber, mit deinem Sohn und mit dem Heiligen Geist, dass wir Gemeinschaft haben untereinander, dass wir jetzt hier Gottesdienst feiern können. Wir sind reich beschenkt. Wir bitten dich für die Geschwister, die sich nicht so frei und unverblümt treffen können, ja, die verfolgt werden, die gerne in Gottesdienste kämen und nicht kommen können, weil sie alt und schwach geworden sind. Herr, begegne du jedem so, wie er es braucht. Du hast so unendlich viele Möglichkeiten. Lass deinen Segen fließen über die ganze Welt und über deine Gemeinde. Danke für dein Wort, das wir haben, dass wir es studieren können, dass wir es zu uns nehmen können, lebendige Speise. Lass es nicht an uns vorbeigehen, sondern öffne uns für dein Reden, jetzt auch hier im Gottesdienst. Segne du Jörg in der Verkündigung, in der Predigt, dass er das sagt, was du zu sagen hast zu uns. Und mach uns, ja, dass wir nicht wieder borstig sind gegen dich und gegen deinen Willen. Wir sind da so oft so. Danke, dass wir ja jetzt hier sein können und dass du gegenwärtig bist. Amen. Im Gottesdienst heute geht es im weitesten Sinne um Gemeinschaft. Unser Sohn Benjamin, die meisten kennen ihn, der hat in den letzten Monaten mit seiner Freundin Nathalie hier in Werlau ein Haus gebaut. Das ist dieses Neubaugebiet, was direkt vorne am Ortseingang ist, gegenüber vom Schwimmbad. Dieses Neubaugebiet, das gibt es schon recht lange. Und da haben auch recht lange nur ein paar Häuser gestanden. So da, wo es besonders schön ist, wo man die Sicht auf die Burg hat. Die Bauplätze, die waren sehr schnell bebaut. Dann waren noch so ein paar am Rand bebaut und der Rest war leer. Wiese, nix, Frieden, Abstand zu den Nachbarn. Die Kinder konnten draußen Fahrrad fahren, Bobbycar fahren, man musste sich keine Sorgen machen. In den letzten Jahren aber wurden viele Häuser da gebaut. Die Bauplätze sind inzwischen alle verkauft. Ja, es gibt keine mehr. Es wurden viele Häuser gebaut. Ja, es ist jetzt nicht mehr so entspannt für die Kinder, vor dem Haus zu spielen auf der Straße. Es gibt die vielen Autos von den Anwohnern. Die Anwohner haben Gäste, die kommen auch mit dem Auto. Es kommen Lastwagen mit Material. Irgendwo läuft dauernd irgendein Betonmischer. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, die zu der Urbebauung gehört, sage ich mal, die da zu den ersten gehörten, die da gebaut haben. Und die sind gar nicht unbedingt so, ja nicht ablehnend, aber auch nicht so erfreut, weil es ihre Ruhe stört, weil es die Aussicht wegnimmt, weil die Nachbarn auf die Pelle gerückt sind, weil die Kinder nicht mehr so draußen spielen können. Ja, neue Leute bringen Veränderungen. Der andere, der ist eine Herausforderung. Manche sind sogar eine Zumutung. Gerne haben wir andere Leute, die uns bereichern. Der Ausspruch, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu, gilt ja nicht nur im Bereich von Wissen, Intelligenz oder intellektuell. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es noch viel zu lernen, bis wir alt und grau sind und darüber hinaus. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Er möchte Gemeinschaft mit uns und auch, dass wir untereinander Gemeinschaft haben. Ganz am Anfang schon in der Bibel, in Genesis 2 steht, also, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er stellt dem Adam die Eva an die Seite. Eine Hilfe, eine Bereicherung, eine Ergänzung. Und schon zwischen Adam und Eva gibt es Konflikte. Einer schiebt die Schuld für die Probleme auf den anderen. Es läuft nicht immer harmonisch, wo Menschen sich zusammentun und wo neue dazukommen, wo sie zusammengestellt werden, im Privaten oder im Job. Und auch nicht in Gemeinden, ich denke, das wissen wir alle und es tut weh. Es menschelt, wo Menschen miteinander unterwegs sind. Aber wir dürfen lernen und ich denke, Jörg, in deiner Predigt gibst du uns ja, gute Ratschläge, wie wir miteinander auf dem Weg sein können, streiten und dennoch leben können. Ich lese aus Epheser 4 die Verse 1 bis 6. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch. Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ich hatte eben zum Geburtstag dieses kleine Video einspielen lassen mit den Mäuschen. Ich finde, das passt auch sehr schön zum Thema, diese Gemeinschaftsarbeit. Zwei Mäuse, ein Mäuschen hat einen Fehler gemacht. Aber sie haben sich alle gefreut, miteinander was Gutes zu tun. Ja, ein guter Gedanke, ein Geist. Und noch so ein Bild aus diesem Video. Uns fällt es nicht immer leicht. Wir haben auch eben gesungen, ja, es drückt schon mal und es engt schon mal ein. Aber diese Tasten, schwarz und weiß, was wäre ein Klavier ohne schwarze Tasten? Nicht zu gebrauchen. Sie leben zusammen, ja, die Tasten zusammen ergeben eine Harmonie. Wenn einer darauf spielt, der es kann. Und wir haben jemand, der spielt, wie er es kann.
Ihr wisst, wie wichtig mir dieses Thema der geistlichen Einheit ist. Viele Predigten habe ich darüber gehalten, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. Im ersten Korintherbrief fielen mir bei dem, was damals am Anfang schon passierte, einige ganz, ganz wichtige Zusammenhänge auf, über die ich euch heute Morgen einiges erzählen möchte. Ich lese uns 1. Korinther 1, die Verse 10 bis 17. Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unseres Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen. Und lasst es nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Warum sage ich das? Von Chloes Leuten habe ich erfahren, dass es Streitigkeiten unter euch gibt, liebe Geschwister. Ihr wisst, was ich meine. Einer von euch sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Ein anderer, ich von Apollos. Wieder ein anderer, ich von Petrus. Und noch ein anderer, ich bin von Christus. Ist Christus denn zerspalten? Bin etwa ich, Paulus, für euch am Kreuz gestorben? Oder seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius keinen von euch getauft habe. So kann doch wenigstens niemand behaupten, eure Taufe sei eine Taufe auf meinen Namen gewesen. Da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch Stephanas getauft und die, die zu seiner Familie gehören. Aber abgesehen davon kann ich mich nicht erinnern, jemanden getauft zu haben. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Soweit dieser Abschnitt aus dem 1. Korintherbrief. Ein interessanter Text, über den man schnell hinweglesen kann, bis man mal anfängt, sich Gedanken darüber zu machen. Dann wird man den nämlich so schnell nicht mehr los. Und das wünsche ich mir, dass ich euch den mindestens für die vor uns liegende Woche so richtig an den Hals hängen kann. Dass ihr immer mal wieder darüber nachdenkt. Es geht hier um eine ganz, ganz einfache Aufforderung, die Paulus weitergibt an diese Gemeinde, die er mitgegründet hat. Und er sagt, es ist wichtig, dass ihr eins seid. Das ist eigentlich eine ganz klare Geschichte. Gemeinschaft, Gemeinde, Leib Jesu und nicht eins zu sein, kann ja nicht gehen, passt ja überhaupt nicht. Und deswegen sagt Paulus, benutzt Worte, die verbinden und nicht Worte, die trennen. Die letzte Woche habe ich so manches erlebt, wo Worte nicht verbunden haben. Wenn Leute so richtig im Stress sind und versuchen, etwas Gutes zu erreichen, aber keiner so genau weiß, wie dieses Gute denn jetzt wirklich aussieht und man sich vor allen Dingen nicht die Mühe macht, das untereinander zu klären, kommt es schon mal so, dass der eine die Arbeit, die der andere gemacht hat, nochmal macht, was nicht dazu führt, dass der andere begeistert ist. Und da war die letzte Woche bei uns war richtig schwierig. Also nicht bei uns zu Hause, sondern ich war ja die letzte Woche zu Hause bei meinem Vater, wo wir einiges vorbereiten müssen jetzt für den nächsten Abschnitt in seinem Leben, wo er einfach nicht mehr allein sein darf. Und deswegen jemand ins Haus kommt und wir mussten alles vorbereiten dafür. Ganz nebenbei, dass wir meine Schwester entlasten mussten, die einfach wirklich völlig fertig war und kaum noch konnte. Und da bringt man im Eifer des Gefechts durchaus auch mal Worte, die nicht miteinander verbinden, sondern wehtun. Und man vielleicht sogar in den falschen Hals kriegt, ohne dass man das will. Natürlich wollen wir einander nicht wehtun, wir wollen einander helfen. Deswegen waren wir da und deswegen haben wir all das gemacht, die viele Arbeit gemacht, geputzt, sauber gemacht, ausgeräumt, umgeräumt, alles Mögliche. Was eben so sein muss, wenn eine neue Person in ein Haus einziehen soll und sich nach Möglichkeit am Anfang doch auch gleich wohlfühlen soll, damit sie nicht mit Widerwillen an ihre Arbeit geht, sondern auch mit Fröhlichkeit und mit einem positiven Blick. Worte, die verbinden und nicht trennen, sind in dem Moment gar nicht so einfach. Weil, wenn jeder gestresst ist, diese verbindenden Worte gar nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern das, was jetzt noch gemacht werden muss oder was ich gerade gemacht habe und für den anderen nicht gut genug war. Wie auch immer. Und Paulus sagt, es gibt auch in der Gemeinde genau das. Und er sagt, ich krieg das doch mit, ich krieg's doch zu hören, was bei euch läuft. Ihr müsst das wieder neu lernen, dass das, worüber ihr in der Gemeinde redet, nicht das ist, was trennt, sondern das ist, was verbindet. Erinnert ihr euch an die letzten Jahre, wo ganz banale, blöde Geschichten Gemeinden zerstört haben? Andere Menschen getrennt haben, Leute auch bei uns aus den Gemeinden rausgeholt haben. Und das nur, weil der eine dem einen glaubt und der andere dem anderen. Und beide meinen, sie haben Recht und ihre Meinung ist wichtiger als das, was das gemeinsame Ziel betrifft. Und dann kann man sich wegen einer Geschichte wie der Impfung trennen. Das ist unmöglich, oder? Eigentlich unmöglich. Und trotzdem passiert. Und wir haben es erlebt. Anstatt, so wie Paulus das hier schreibt, dass wir das gemeinsame Ziel vor Augen haben, wird die eigene Meinung wichtiger. Und ich sehe nicht mehr, dass es bei den Menschen, mit denen ich zusammen in einem Gottesdienst sitze, um Menschen geht, die zu Christus gehören, wo Christus der Mittelpunkt ist und nicht meine Vorlieben. Wir haben die letzte Woche über den Abschnitt, der eigentlich danach kommt, aber ich habe den ganz bewusst vorgezogen, geredet, wo es darum ging, dass Paulus sagt, bei euch wollte ich ganz bewusst nur Christus und das Evangelium kennen. Alles andere, diese ganzen anderen Möglichkeiten, die zur Gemeinde dazugehören, spielen da erstmal überhaupt keine Rolle. Sondern es geht darum, dass wir kapieren. Wir sind nur deswegen hier, weil Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und da gibt es keinen Unterschied. Egal, wer ich vorher war oder wo ich herkomme, welche Hautfarbe ich habe oder was auch immer, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern es spielt nur eine Rolle, dass Christus mich so sehr liebt, dass er sein Leben gelassen hat für mich. Er ist gestorben, wurde begraben und vom Vater wieder auferweckt, um deutlich zu machen, so lebt man, wenn man mit Gott lebt. Er war bereit, sein Leben dafür zu lassen, nicht recht zu haben, sondern sein Leben dafür zu lassen, damit es möglich wird, dass die Menschen, die von ihm hören, die das Evangelium annehmen, die es begreifen, die im Evangelium leben, mit ihm gemeinsam eins werden können. Einen Leib bilden können, der nicht nur an einem Ort stattfindet, nicht nur in einer Gemeinde oder einer Familie stattfindet, sondern weltweit zu allen Zeiten eine Einheit bildet. Und Paulus macht klar, das ist das, worauf wir achten müssen. Diese Einheit ist das Entscheidende. Nicht, was wir wollen, was mir gerade gefällt, sondern zu erkennen, wir sind ein Leib in Christus. Jeder, der sein Leben durch Christus neu begonnen hat, der dieses Geschenk, was Gott uns gemacht hat in der Erlösung, angenommen hat, der ist eins mit allen anderen, die das auch betrifft. Das ist eine ganz schön große Aufgabe. Aber das ist das Wichtige. Und dieses Ziel, eins zu sein, ist ja eine Geschichte, die nicht nur uns hier auf dieser Erde betrifft. Hier auf der Erde leben wir, wenn es hochkommt, 100 Jahre. Manch einer auch noch ein paar Tage länger. Aber stellt euch mal vor, die Ewigkeit mit jemandem zu verbringen, mit dem ihr euch in der Gemeinde irgendwann mal gestritten und dann getrennt habt. Das geht doch nicht, oder? Das passt doch hinten und vorne nicht. Und deswegen sagt Paulus so deutlich, Leute, begreift doch, was ihr tut. Erkennt doch, was ihr macht. Eure Realität trennt euch. Und das nicht, weil es darum geht, wirklich das Reich Gottes aufzubauen, sondern weil ihr menschliche Vorlieben habt, weil ihr eure eigene Meinung habt, weil ihr die Dinge habt, die euch wichtig sind, anstatt darauf zu achten, was Christus wichtig ist, der sein Leben gelassen hat für uns. Es ist nicht immer einfach, unterschiedliche menschliche Vorlieben zusammenzubringen. Das kann ich euch garantieren. Wenn ich so unsere letzten 3 Monate sehe, seit Andrea bei mir wohnen kann, jetzt endlich nach langer Zeit mit hin und her fahren und allem drum und dran, und das, obwohl wir schon verheiratet waren, ist es einfach so, dass wir manchmal richtig Probleme haben. Wenn ich morgens in meinem Arbeitszimmer sitze und gerne meine Predigt machen würde und Andrea meint, nein, hier muss jetzt erstmal gesaugt und geputzt werden. Das ist eine Sache, das ist echt ein Problem. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt am Schreibtisch und ihr seid dabei, eine Predigt vorzubereiten für den nächsten Sonntag und im Hintergrund saugt jemand Staub. Furchtbar. Reicht nicht. Mein Staubsauger ist zu laut. Aber das ist die Sache. Es ist völlig paradox, es ist völlig unwichtig. Es ist völlig unwichtig. Jeder, der die letzte Zeit mal bei uns war, weiß, es sieht heute in meiner Wohnung viel sauberer aus als in den 5 Jahren vorher. Woran das wohl liegt? Wenn jetzt jemand zu Besuch kommt, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Vorher musste ich dann immer rennen und hetzen und versuchen, das Schlimmste noch irgendwie wieder gerade zu bügeln. So ist das. Meine Vorlieben und Andreas Vorlieben passen nicht immer zusammen. Und dann kommt dazu ja noch der kulturelle Hintergrund. Und das war in Korinth genau dieselbe Geschichte. Andrea kommt ja zunächst mal aus der Schweiz. Da sollte man meinen, dass die Schweizer ganz ähnlich sind wie wir. Sind sie aber auch nicht. Die sind nicht nur neutral, sondern die sind manchmal auch ein bisschen anders. Aber Andrea ist ja nicht nur Schweizerin, sondern Brasilianerin. Wieder eine andere Kultur. Und jetzt kann ich hergehen, was hast du für einen Blödsinn gemacht? So viele Unterschiede unter einen Hut zu kriegen und mit dieser Frau zusammenzuleben, möglichst bis zu unserem Lebensende, ist eine Lebensaufgabe. Aber eine, die sich lohnt. Versteht ihr? Ich lerne dadurch viel, viel mehr, als wenn ich eine Frau gefunden oder gesucht hätte, die genauso ist wie ich. Wo wir gegenseitig unsere Schwächen gestärkt hätten und es richtig problematisch geworden wäre. Und ihr merkt, da, wo man Unterschiede zusammenbringt und sich gegenseitig ergänzt und kapiert, das geht ja nicht gegen mich, sondern das ist eine Ergänzung, etwas, was mein Leben bereichert und auch ihr Leben bereichert, da kommen wir weiter. Und genau dieselbe Geschichte betrifft auch die Gemeinde. Auch da ging es darum, dass man unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt hat. Und die haben sich festgemacht, in dem Fall an verschiedenen Personen, kann man ja verstehen. Die Gemeinde in Korinth ist neu. Die Leute kommen aus allen Herren Ländern zusammen. Dort, es waren Seeleute, da waren auch vielleicht ein paar kluge Köpfe mit dabei. Es waren viele Sklaven mit dabei, viele einfache Leute. Und dann gab es da so unterschiedliche Leute, wie zum Beispiel den Paulus ab und zu mal. Und ansonsten auf schriftliche Art und Weise. Paulus, der Theologe, der hochgestochen alles klar und deutlich beschreibt. Und klar macht, so muss es sein. Das war Paulus. Und Paulus hat eine klare Vision, eine klare Linie. Er weiß, so und so und so gehört das alles zusammen. Das ist für jemand, der intellektuell ist, optimal. Optimal. Aber derjenige, der eher so einem etwas einfacher gestrickt ist, für den ist natürlich der Petrus viel besser. Denn der Petrus kommt aus dem einfachen Volk, er war ja nur Fischer. Der hat kein Theologie studiert. Der ist zwar 3 Jahre mit Jesus rumgelaufen und hat dabei unheimlich viel gelernt, aber nicht systematisch. Und deswegen ist seine Predigt eben nicht, dass er von der Theologie herkommt, sondern er kommt von seinen Erfahrungen. Wahrscheinlich hat er den Leuten mehr vom Fischen erzählt, als Grundlage und als Beispiel für verschiedene Sachen, als der Paulus jemals auf die Idee gekommen wäre. Und deswegen zieht der Petrus ganz andere Leute an. Und das passt. Die freuen sich, wenn der Petrus da ist. Ich weiß nicht, wer von den beiden mehr Wunder getan hat. Da haben beide, tun sich vielleicht nicht so viel. Aber sicher ist, die beiden haben völlig unterschiedlich gepredigt. Bei Paulus fällt schon mal jemand nachts aus dem Fenster, weil der wieder zu lang geredet hat. Und bei dem Petrus waren wahrscheinlich alle so lebendig mit dabei, dass es überhaupt kein Problem gab für diejenigen. Und für die anderen war der Petrus einfach ein bisschen zu einfach. Und dafür gab es dann noch den Apollos. Das war der, der am besten reden konnte. Interessant ist bei dem Apollos ja, dass der von einem Mann und von einer Frau ausgebildet worden ist. Wahrscheinlich hat das mit dazu beigetragen, dass Apollos vermutlich einer der besten Redner in der damaligen Zeit war. Und wenn der in Korinth war, waren die Bude voll, weil die Leute aus allen Ecken und Kanten kamen, weil der so begeisternd reden konnte. Und er hat die Leute mitgerissen. Ich weiß nicht, was er inhaltlich vermittelt hat, aber das war ein begeisterter, charismatischer Redner. Und die ganz Frommen in der damaligen Zeit haben es dann noch anders gemacht. Die haben gesagt, Moment mal, das sind nur Menschen. Ich tue nur das, was Christus sagt. Schön und gut, nur ein kleines Problem besteht da. Christus war schon 20 Jahre nicht mehr auf dieser Erde sichtbar. Den konnte man nicht mehr fragen, sondern dem konnte man alles in den Mund legen, was man gerne haben wollte. Eine Bibel gab es zu der Zeit nicht. Es gab zwar nicht nur die Briefe von Paulus, sondern auch von anderen Leuten, manche davon ganz gut und andere definitiv nicht gut. Aber wenn man versuchte, sich auf Jesus zu beziehen und zu sagen, nur das, was er sagt, ist richtig und gut, das wäre so ähnlich, als wenn wir heute sagen würden, wir nehmen nur die 4 Evangelien und den Rest der Bibel lassen wir weg. All das, was Paulus, was Petrus, was die anderen, was Johannes mit dazugegeben haben, das interessiert mich nicht. Merkt ihr, das ist natürlich undenkbar. Wir wüssten nichts über Gemeindestrukturen, weil Jesus hat keine Gemeinde gegründet. Er hat keine Gemeinde aufgebaut. Er hat keine Ältesten eingesetzt, keine Strukturen gebaut. Das haben die anderen machen müssen, die nach ihm kamen. Jesus ist für uns gestorben. Ohne ihn wäre gar nichts möglich gewesen. Natürlich ist er das Wichtigste. Aber wir brauchen auch die Menschen, die uns helfen, im Alltag mit der ganzen Situation klarzukommen. Und schon haben wir das Problem, es gibt nicht nur einen, sondern es gibt mehrere davon. Und so ist das eben, dass eine Predigt, die ich halte, anders ist, als wenn der Dieter predigt oder die Renate. Das ist eben so. Oder der Helmut. Wir sind unterschiedlich. Und das ist gut so. ein Pastor, der, ich weiß gar nicht genau, ob er noch lebt, der mich ziemlich stark geprägt hat, als ich deutlich jünger war, hat immer gesagt, ich muss einfach darauf bestehen, dass regelmäßig in meiner Gemeinde andere Leute predigen. Er hatte nur eine Gemeinde, zuletzt in Dortmund, also offiziell zuletzt, hinterher hat er dann wieder weitergemacht, aber das gibt es ja öfters bei uns. Aber in dieser Zeit war das einfach so, dass er sagt, du musst mal wieder kommen, wir brauchen dringend jemanden, der anders gestrickt ist als ich. Und dann hat er andere Leute geholt, weil er sagt, ich bin einseitig. Ich habe meinen Schwerpunkt. Das ist einfach so. Und die Gemeinde braucht mehr. Die braucht Leute, die anders denken. Die braucht dringend Leute, die uns aus unserem Schlaf rausholen, weil wir uns zu sehr an mich gewöhnt haben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, das zu kapieren. Damals und heute. Aber das Entscheidende bei der Geschichte ist, wenn ich diese unterschiedlichen Leute daraufhin abklopfe, wen von denen ich jetzt bevorzuge und sage, das ist aber das Richtige und die anderen interessieren mich überhaupt nicht, dann rede ich nicht mehr das, was der Gemeinde dient, sondern dann drehe ich mich nur noch um mich selbst. Und ich verliere das, was ich eigentlich brauche, nämlich die Ergänzung, das Miteinander, die neuen Gedanken, auch die neuen Anregungen, die sich aus der Zeit immer wieder ergeben. Wir leben ja nun mal in einer ganz lebendigen Zeit, in einer Zeit, in der sich unheimlich viel ändert. Und zwar immer schneller. In der sich die Gesetze ändern, Sachen, die vor ein paar Jahren absolut utopisch waren, sind heute völlig normal geworden. Manchmal meint man, dass manche Leute, die früher vielleicht sogar unterdrückt worden, heute bestimmen, was passieren soll. Chaotische Zeiten. Aber wir brauchen in dieser Zeit immer wieder den Blick darauf, wir als Christen müssen gucken, wie wir gemeinsam unseren Weg gehen. Innerhalb der Familie, innerhalb der Gemeinde, zu der wir gehören, innerhalb der Gemeinde Jesu, die vor Ort insgesamt existiert, und innerhalb der Gesamtgemeinde Jesu. Es ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren, diese ganzen Spaltungen, die wir durch die Jahrhunderte hier in Deutschland ja gut vorangetrieben haben. Alle diese Spaltungen waren nicht das, was Gott wollte. Und es ist wichtig, dass wir kapieren, es ist nicht unsere Aufgabe, die Spaltungen rückgängig zu machen, das schaffen wir sowieso nicht. Aber zu verstehen, auch in den anderen Gemeinden gibt es Brüder und Schwestern und wir sollten versuchen, im Gespräch mit ihnen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle voneinander zu lernen und zu gucken, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Das ist das, was möglich ist und ganz neu, tatsächlich neu in unserem Land von allen Seiten gewünscht wird. Gut, es gibt immer noch eine Menge Kreise, die nichts anderes brauchen und meinen, sie selbst sind die einzigen, die richtig sind. Klar, ihr kennt diese Geschichte von den Leuten, die von Petrus eben den Himmel gerade reingelassen worden sind und denen er das Ganze zeigt und dann zeigt er ihnen den Himmel mit dieser wunderschönen Landschaft, mit all dem, was dazugehört und dann kommen sie an einen Bretterzaun. Und alle wundern sich. Hier ist alles so perfekt, so harmonisch, so richtig gut. Und da ist ein Bretterzaun. Der passt nicht. Und dann sagt Petrus, ja, nehmt es nicht so ernst, aber das sind diejenigen, die glauben, dass sie alleine hier sind. Ich nenne jetzt keine Gruppierung, davon gibt es viele Beispiele. Das sind die, die glauben, dass sie alleine hier sind. Das hilft niemandem. Denn Christus und sein Leib sind immer eins. Und das ist die Sache, die für uns wichtig ist. Renate hat vorhin gelesen aus Epheser 4 diese Verse. Denkt daran, dass Gott, der euch zum Glauben gerufen hat, da ist und führt ein Leben, was dieser Berufung entspricht. Indem ihr kapiert, dass ihr eins seid. Genauso wie es einen Leib gibt. und einen Geist und eine Hoffnung, die euch gegeben wurde. Es gibt einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gott und Vater, der über allen ist und regiert. Und genauso sollt auch ihr untereinander eins sein. Eine schöne Aussage, wenn man das liest, aber das umzusetzen ist manchmal ganz schwer. Und für mich der entscheidende Punkt ist mir aufgefallen, tatsächlich an dieser Stelle, wo Paulus diese verschiedenen Redner nennt. Wenn mir klar ist, wenn ich verstanden habe, dass das Reich Gottes immer aus Menschen besteht, die einander ergänzen sollen, und dass es deswegen notwendig ist, dass Menschen unterschiedlich sind, dann kann ich annehmen und sagen, ja, es ist richtig so. Es ist gut so. Wo kommt eine Gemeinde hin, die sich über Generationen nicht verändert? Es gibt nur ein einziges Ziel für diese Gemeinde. Sie wird sterben. Sie wird sterben. Wenn sie sich nicht verändert und nicht immer wieder auch neu aufgefrischt wird, wird sie sterben. Wenn ich nur eine Richtung vertrete, nur einen Bereich versuche zu halten, wird die Gemeinde kaputt gehen. Es kann gar nicht anders sein. Und das ist deswegen problematisch. Und wir müssen verstehen, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, dass sich das Evangelium auswirkt, dass das Evangelium da ist. Nicht unsere Worte wirken sich aus, nicht unsere Deutung von dem, was da ist. Natürlich hilft das. Und der eine hilft dem einen und der andere hilft dem anderen. Aber was wirklich verändert, ist das Evangelium, ist Christus, ist der Heilige Geist, Gott in uns. Das ist das, was wirklich baut, was wirklich verändert, was wirklich neu macht. Und wenn wir als Menschen jetzt den großen Fehler begehen, dass wir meinen, wir wüssten das aber selber besser und uns deswegen trennen vom Leib, trennen wir uns vom Leib. Wisst ihr, was das heißt? Von Christus. Und ich befürchte, dass es heute manche Menschen gibt in dieser Zeit, die glauben, dass sie Christen sind und Christus nicht mehr kennen. Die glauben, dass sie alles richtig machen und gar nicht merken, dass sie weder Liebe haben, noch Einheit, noch aus der Unterschiedlichkeit heraus lernen und wachsen und lebendig bleiben. Ihr wisst doch, wie das ist, wenn man, die meisten von uns sind in der Generation, Enkel hat. Wenn man Enkel hat, die, mit denen man oft zu tun hat, die sorgen, ob die das wollen oder nicht, dafür, dass wir in unserem Denken wieder jünger werden. Aber das, was sie tun, ist nicht das, was wir tun würden. Sondern die einzige Möglichkeit, mit ihnen zu kommunizieren und mit ihnen klarzukommen, ist, dass wir uns auf ihre Ebene begeben und gucken, was machen die denn jetzt gerade, und mit ihnen spielen, versuchen mit ihnen zu reden, wie auch immer, aber auch von ihnen zu lernen. Dieses Beispiel, was heute schon nicht mehr geht, aber vor 10 Jahren noch ganz aktuell war. Wie viele Enkel haben ihrem Opa oder ihrer Oma beigebracht, wie man mit einem Smartphone umgeht? Und man merkt, wir profitieren alle davon. In diesen verändernden Zeiten brauchen wir immer wieder auch das Neue und das Miteinander. Und wir merken, da wo wir füreinander denken und nicht sagen, ich weiß das aber besser, ich bin aber besser an der Stelle, da geht es auch wirklich weiter. Da wo wir uns trennen von den anderen, weil die anders sind als ich, dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir irgendwann ausgehen. So wie eine Kohle, die man aus dem Feuer herausholt und irgendwo an einen einsamen Ort legt. Die kann vorher noch so schön hell leuchten und brennen und so richtig Wärme verbreiten. Nach kurzer Zeit ist sie aus. Auf der anderen Seite, wenn man zusammenbleibt, egal wie unterschiedlich man ist, lernt man ja auch voneinander. Und man erkennt plötzlich, das ist gar nicht so schlecht, dass der andere völlig anders denkt. Und ich kann dadurch komplett neu über manche Sachen nachdenken. Und ich muss es sogar. Und ich werde beweglich und lebendig. Und das Ganze geht weiter. Und wir kommen auch nach vorne und wir erkennen, ja, Gott hat einen Leib. Und er stellt uns zusammen. In Familien sind nie die Leute zusammen, die alle gleich sind. Deswegen schenkt Gott, wenn er uns Kinder gibt, nie Kinder oder nie die Situation, dass alle Kinder gleich sind. Die sind immer unterschiedlich. Warum? Damit wir begreifen, die Unterschiede sind es, die den Einzelnen wertvoll machen. Und das Miteinander ist das, was das Ganze trägt. Und genauso ist es in der Gemeinde, im Reich Gottes, überall. Lasst uns ihm dafür dankbar sein und es annehmen, so wie er uns das schenkt. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns teilnehmen lässt an deiner Einheit, an dieser Herrlichkeit, die dadurch da ist, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist wirklich eins sind. Und ich danke dir dafür, dass du es wolltest, dass wir als Menschen mit in diese Einheit hineinkommen. Und das, obwohl wir in der Lage sind, uns auch anders zu entscheiden. Und ich bitte dich darum, hilf uns, dass wir deinem Wirken nicht im Weg stehen, sondern uns von dir gebrauchen lassen, uns von dir verändern lassen, uns von dir immer wieder neu auch aufrichten lassen und Mut machen lassen für all das, was dran ist. Danke dafür, dass du da bist. Hilf du uns, die richtigen Worte zu finden im Umgang miteinander, damit wir immer wieder auch zusammenfinden und da, wo es zwischendurch mal unschön war, das Ganze auch wieder in Ordnung bringen und gemeinsam den Weg weitergehen. Ich bitte dich darum, dass du uns in der Woche, die jetzt vor uns liegt, wirklich an die einzelnen Sachen erinnerst, wo es wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, dass du uns führst und leitest und mit uns gehst. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du unser Gott bist, dass du derjenige bist, der Mittelpunkt ist, an dem wir alle einzeln festhängen. Und trotzdem hast du uns bewusst zusammengestellt, damit wir aneinander, voneinander lernen, damit wir aneinander reifen und wachsen können und auch an der Auseinandersetzung immer wieder neu erleben, wie gut es ist, dass Menschen anders denken, weil in unterschiedlichen Situationen einfach unterschiedlich gehandelt werden muss. Und ich bitte dich darum, hilf uns, lebendig zu bleiben und offen zu bleiben für das, was kommt. Danke dafür, dass du da bist und dass du uns dazu die Kraft und den Mut und die Freude schenkst. Ich lobe und preise dich dafür von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.